Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Das ist eine neue Folge Schei und Rauch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Sascha Fassbender.
Ja, und herzlich willkommen, Raf Alhamdan.
Warte mal, das ist gar nicht der Spruch.
Nö, ich habe es diesmal geändert, einfach.
Du hast dich ausgedrängt.
Ja, genau. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund ein bisschen. Wir sind diesmal nicht im Studio.
Wir sind obdachlos geworden, weil unser Podcast immer noch nicht erfolgreich genug ist. Also bitte klickt vielleicht heute Abend 3-4 Mal drauf, damit wir 7 Hörer haben.
Genau. Du hast jetzt einfach aufgedeckt, dass ich in der letzten Folge gelogen habe mit den 1,3 Millionen Hörern investiert in uns. Genau, wir sitzen nämlich am Rhein, nicht weil wir obdachlos sind, sondern wir haben beide Frühschicht. Und wir nehmen aber ganz gerne nach der Arbeit auf. Und nach der Arbeit heißt in dem Fall, dass alle noch im Sender sind. Und ja, wir wären ein Störfaktor, ist vielleicht das falsche Wort. Aber wir würden uns gegenseitig aufhalten, würden die anderen aufhalten und würden einfach alles aufhalten.
Richtig.
Stattdessen sitzen wir wo, Raf?
Wir sitzen im wunderschönen Neuss-Grimlinghausen, direkt am Rhein. Ich kann diesen Stadtteil nur jedem Menschen empfehlen.
Aber jetzt sag mal, wo genau sitzen wir denn? Was ist hier passiert?
Am Wasser? Sascha, was willst du, dass ich erzähle jetzt?
Was ist hier passiert?
Sascha, nein, das kann ich nicht. Oh mein Gott, Sascha.
Du musst es erzählen.
Nee, ich habe Sascha Fassbender eine sehr private, sehr intime Story erzählt über dieses wunderschöne Fleckchen Erde. Und das bleibt auch unter uns.
Du hattest hier Sex.
Mein Vater hat diesen Podcast, Sascha.
Okay, sie hatte ja keinen Sex.
Ich hatte noch nie Sex.
Aber damit sind wir auch direkt bei dem Thema, mit dem ich gerne tatsächlich einsteigen will. Ich habe nämlich... Ich höre hin und wieder natürlich auch Podcasts von anderen Menschen. Dabei ist auch mein alter Fitnesstrainer. Mhm. Grüße gehen raus an Coach Eddie. Geiler Typ, brutaler Körper. Wirklich, ganz krass.
Träumst du nachts davon, von diesem Körper?
Nein. Bist du beim sicher? Training. Ich habe ihn immer vor Augen, denke mir immer so, boah, so willst du auch aussehen. Er sieht ein bisschen aus wie Meister Propper, wirklich. Mhm. Kein Witz, habe ich auch mal damals zu ihm gesagt. Er hat auf jeden Fall einen Podcast. Und da war ein Riesenthema Sex. Und das hat mich auf eine krasse Idee gebracht. Mhm. Also es ging in dem Podcast darum, wie man seine sexuelle Energie auf andere Bereiche ummünzen kann. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt keinen Sex mehr, nehme mir diese Energie, also auch kein Masturbieren, gar nichts. Und ja, pack die quasi woanders hin. Unter anderem hat er als Beispiel... Mike Tyson genannt, der das 5 Jahre durchgezogen, ganz zufällig die 5 Jahre, wo er am erfolgreichsten war. Mhm. Und anderes Beispiel war der Gründer von Tesla. Also es geht nicht nur ums Körperliche,
Elon
sondern auch...
Musk.
Nee, also ja, er ist es jetzt, aber es war... beziehungsweise gar nicht wahr. Ich laber Scheiße, es ist nicht der Gründer von Tesla, aber das, wonach sich Tesla benannt hat, Nikola Tesla heißt der, glaube ich.
Ja, der hat irgendwas mit Strom erfunden.
Ja, genau. Das schneiden wir raus. Sascha hat mal wieder bewiesen, dass er keinen Plan hat. Er heißt auf jeden Fall Tesla mit Nachnamen.
Das war irgendein Wissenschaftler, der irgendwas Krasses, Verrücktes getan hat früher, vor vielen, vielen Jahren.
Genau. Und dem gegenüber steht ja die Theorie der Muse. Schon was von der Muse gehört?
Natürlich, ich bin eine Muse für sehr viele Künstler.
Für mich nicht.
Sascha, ich bin die größte Muse für dich.
Erklär mal, was eine Muse ist.
Eine Muse ist eine Inspiration.
Eine weibliche. Also für Männer eine weibliche, beziehungsweise für Schwule
also
vielleicht auch eine männliche.
Exakt, die sozusagen anders geschlechtliche, wenn man jetzt heterosexuell ist, die anders geschlechtliche, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine, Herr Funkredakteure, all the best.
Ja, und jetzt möchte ich einfach mal von dir wissen, weil wir haben tatsächlich, ich habe mir dieses Thema richtig aufgespart, ich habe eben im Auto die Klappe gehalten, was du davon hältst. Als völlig untervögelt. Nein, Spaß. Nee, was du davon hältst, vor dieser Theorie, würdest du sagen, das eine stimmt oder das andere stimmt? Weil es gibt ja Künstler, die das machen mit der Muse. Und ich glaube, Karl Lagerfeld hat das auch gemacht, meine ich.
Mit Katzen?
Ja, aber ich hoffe, der hat die jetzt nicht... Also.
Aber er war auf jeden Fall schwul.
Ja, aber ich hoffe, der hat mit Katzen jetzt nichts...
Nein. Ich glaube auch nicht, dass eine Muse gleichzusetzen ist mit einem sexuellen Partner.
Ich glaube auch nicht immer, aber... Die Grenzen sind fließend, würde ich sagen.
Denke ich auch, ja. Und du willst jetzt wissen, was ich von dem Konzept
halte? Ich will deine
Meinung,
ob du sagst, das eine habe ich schon durchlebt. Also, nee, okay, um jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Energie zurückzukommen. Also es ist tatsächlich so, dass die Menschen dann fokussierter sind und ein Stück weit auch kräftiger. Es erhöht auch das Testosteron im Körper schon nach kürzester Zeit. Testosteron.
Ja, jetzt hast du es richtig ausgesprochen.
Das habe ich gerade gesagt.
Testosteron.
Sing du mal lieber nochmal Grease, ey. das schneiden wir raus. Also hast du da eine Meinung zu? Vielleicht hast du ja selbst schon Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Ich fand das Thema extrem spannend. Vielleicht findest du es auch hart langweilig, dann kannst du es hier und jetzt einfach sagen.
Nee, ich finde es wirklich spannend, weil ich mich tatsächlich frage, welchen positiven Aspekt hat es eigentlich, wenn man auf Sex verzichtet? Vielleicht auch gar nicht mal direkt nur Sex, sondern alles, wonach der menschliche Körper oder wonach wir so einen Drang oder so einen Trieb haben. Ja. Und man kennt das ja von Sportlern, dass man bevor die ein Spiel haben, dass sie keinen Sex haben sollen, damit sie da voller Elan und Energie auf dem Spielplatz stehen. Von daher,
Mats Hummels auf der Rutsche, ey.
Nein, auf dem Spielfeld meine ich natürlich. Also glaube ich schon, dass das einen gewissen Effekt hat. Ich glaube nicht, dass das einfach...
Ich glaube, das ist halt quasi das, was mit Mike Tyson so ein bisschen aufgegangen ist, offensichtlich. Würde ich nicht einfach nur gerne meinen alten Fitnesstrainer Coach Eddie supporten, sondern ich habe dahingehend noch ein bisschen weiter recherchiert. Es gibt aktuell den No-Fab-Trend. Also kein Masturbieren, kein Wichsen. Sorry, Mama, dass ich das so sage.
Dafür möchte ich mich auch einmal entschuldigen. Entschuldigung.
Und das kommt einmal auch aus einer ähnlichen Richtung, aus dieser medizinisch-physischen, körperlichen Richtung. Aber auch, das habe ich heute gelesen, dass diverse Pornoportale null filtern. Das Beispiel habe ich zum Beispiel bei Pornhub gesehen, dass es teilweise Videos von Vergewaltigungen gibt.
Echt?
Videos von viel zu jungen Frauen, von Erniedrigungen, von Gewalt.
Warte mal, was heißt denn zu junge Frauen, also Mädchen?
Ja, die zu jung sind und das wird da einfach veröffentlicht. Und selbst wenn Pornhub dagegen vorgeht, es ist ja schon ein paar Tage online oder die anderen Plattformen.
Ja.
Und was einmal im Internet ist, das
kriegst du nicht mehr weg.
Spätestens
seit Kim Kardashian.
Dank, ja, das und dank Oliver Pocher, der sehr aktiv gegen... überhaupt auch unpornografische Kinderfotos vorgeht. Grüße gehen raus an Oliver Pocher.
Shoutout.
Und das fand ich dann... wie fand ich das eigentlich? Nein, das fand ich... Das fand ich krass faszinierend, weil so rum habe ich das noch nie gesehen. Aber es erschien ja direkt auch logisch.
Ja.
Weil es sind ja auch 100 pro Pädophile da draußen unterwegs. Und bei Gratis-Pornos ist es ja natürlich auch so... Da bist du ja das Produkt, deine Daten und also es gibt 1000 Sachen, die dagegen sprechen und trotzdem machen, ich glaube, 70-80% des Internet-Traffics Pornografie aus, obwohl man da auch einfach die Welt nachlesen kann. Trotzdem ist es ein so großer Teil und ich fand das ganze Thema, also beide Themen jetzt quasi, so spannend, dass ich mir dachte, damit würde ich gerne einsteigen.
Finde ich spannend.
Aber überrascht, also mich hat das krass überrascht. Beziehungsweise, ich habe es gelesen und dachte mir so, ja klar, das natürlich ist das so, aber krass, das ist mir bisher nie aufgefallen. Also das würde ich jetzt jeden Tag Pornos gucken. So
was ist du tust das natürlich mit
Sicherheit?
Nein, aber Sascha, erzähl mir doch keinen Quatsch.
Und das hat mich halt krass verwundert und dass dann so eine Riesenmarke nichts dagegen tut. Die ja auch noch in der Corona-Hochzeit so hochgelobt wurde, weil es ja gratis Mitgliedschaften angeboten hat, als dann der Lockdown war. Das hat mich schon sehr geschockt. Geschockt bringt es auf den Punkt.
Mich überrascht das auch, vor allem, weil das eben so ein sensibler Bereich ist, wenn ich mir vorstelle, dass du möglicherweise, Gott bewahre, in so eine Situation gerätst als junges Mädchen und dann wird das für die Ewigkeit festgehalten und es wird geteilt und gestreamt. Also da gibt es da wirklich gar keinen Filter, also gar keine Kontrolle?
Und selbst wenn, dann zu spät.
Also selbst dieser Podcast hier wird von Spotify kontrolliert, bevor er online geht.
Echt?
Ja. Das hat uns unser Podcast-Host doch gesagt.
Wollen wir das mal testen? Wollen wir mal was richtig Ekliges? Nein, machen wir nicht. Nicht, dass der Podcast da nicht online geht.
Ja, da ist sie hin, die grimme Preisnominierung.
Darf glaubt immer noch fest daran.
Dass wir reich und berühmt werden mit diesem Podcast. Ist klar. Ich meine, wir sind so krass erfolgreich damit, dass wir keinen Ort finden, außer draußen. So, das ist so wie, wenn wir 14 sind und unbedingt knutschen wollen.
Aber, ja. Genau.
Draußen am Rhein.
Aber was ich tatsächlich, wo ich uns sehe, Stichwort Erfolg, man muss sich ja so ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Das ist ja bei uns so ein bisschen Antidiskriminierung, Antirassismus.
Ja, das ist ein total krasses Alleinstellungsmerkmal.
Nein, aber wir haben das halt schon vor Black Lives Matter gemacht.
Wir haben das erfunden. Wir haben das erfunden.
Und das andere Alleinstellungsmerkmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Raff legt jetzt ihren Arm schon um mich.
Ja, das ist wahr.
Wow, jetzt wird es langsam warm. Nein, unser anderes Alleinstellungsmerkmal ist unser Job natürlich.
Mhm.
Und da finde ich jetzt mit am passendsten, weil wir quasi Schei und Rauch on Tour sind.
Richtig.
die Top 5 spektakulärsten, emotionalsten, witzigsten oder kuriosesten Reportertermine.
Oh, das ist ein tolles Thema, Sascha. Aber sollen wir erstmal das Porno-Thema beenden?
Achso, ich dachte, das wäre schon beendet.
Okay, dann
nein, ist nein, nein, erzähl, wenn du noch was zu erzählen hast. Mir kam es eben so vor, als wenn du einfach...
Nee, gar nicht. Ich muss erst warm werden mit dem Thema, weil ich noch gar nicht so krass darüber nachgedacht habe. Bis auf den Punkt, dass ich tatsächlich glaube, dass vielleicht sogar speziell euch Männern ein... vielleicht noch in jungen Jahren, wenn man halt noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt hat, dass Pornos ein komplett falsches Bild von Sex irgendwie wiedergeben. Also ich glaube schon, dass dich das versaut im Sinne von deine Erwartungshaltung ist eine merkwürdige, glaube ich. Für uns Frauen.
Eine merkwürdige und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es damals bei mir war, ich möchte das jetzt hier auch nicht ins Detail erzählen.
Schade. Aber zu schade.
Es war halt Sex im Handstand, ist klar, ne? Nein,
warte, das verstehe ich nicht. Was heißt denn Sex im Handstand? Erklär mir das mal.
Ja, auf dem Kopf, aber es war ein Scherz.
Ach so.
Egal. Ja, wenn man Witze erklärt, dann ist man am Arsch der Welt.
Okay.
Nein, aber es ist, glaube ich, schon so, dass man vor dem ersten Mal ist Mann, Klammer auf, Doppel-N, Klammer zu, ein Stück weit schon nervös vielleicht. Man will abliefern. Ja. Und deswegen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass man gegenüber männlich oder weiblich auch nicht enttäuscht, guckt man sich vorher, glaube ich, schon Pornos an.
Aber das meine ich gar nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Stell dir vor, du guckst jahrelang ausschließlich Pornos, ne? Mhm.
Und kein Sex.
Und du hast zum Beispiel jetzt keinen Sex.
Ja.
Ich frage mich einfach nur, erreichst du irgendwann als, also auch Frauen gucken Pornos, muss ich dazu sagen. Da gibt es die und die Unterschiede, glaube ich. Also ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit der Art und Weise, wie Männer Pornos suchten. Aber also es ist, wenn euch eure Frauen erzählen, sie hätten noch nie im Leben ein Porno geguckt, es stimmt nicht. Jede Frau hat sich das schon mal angeguckt. Alleine schon aus Neugier, mindestens das. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, fragt Sascha Fassbender. Er ist sehr tief in diesem Thema, offenbar.
Richtig tief.
Ich frage mich einfach, wenn du jahrelang Pornos gewöhnt bist und so eine, ich sag jetzt mal, konstante Befriedigung erlangst durch Pornos, kannst du dann noch Sex genießen? Ist dir das dann noch genug, frage ich mich.
Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht die Antwort drauf, aber also...
Aber die Frage findest du gut.
Ich glaube, die Erwartungshaltung... Boah, hier ist eine Wespe. Ich glaube, die Erwartungshaltung, die geht tatsächlich hoch. Mhm. Beziehungsweise, was da teilweise in Pornos abgeliefert wird, da denken sie, oh, Heidi Witzka. Es gibt ja teilweise Pornos, die gehen da drei Stunden.
Wie probier ich das aus?
Das erinnert mich immer an einen, dessen Namen nenne ich jetzt lieber nicht, der hat damals in der 10. Klasse gesagt, Sascha, hast du schon mal Sex? Und ich so, nee, noch nicht. Und er so, warum muss man machen? Er hat letztens 5 Stunden abgeliefert. Und ich so, safe nicht. Das wusste ich sogar schon in der 10. Klasse. Also 5 Stunden, selbst mit Pausen, ist das, glaube ich, also glaube ich, wirklich nicht möglich. Wie auch immer, aber ich glaube, dass dadurch die Erwartungshaltung, weil da in Pornos wird ja, glaube ich, also da wird ja echt eine Menge gemacht. Und hier rein und da rein und dann da nochmal und hier nochmal eine Riesensauerei. Und ich glaube, also und wenn du wirklich dann danach in dein Real-Life-Sex gehst und dann sagst so, das mache ich jetzt hier auch, dann war das, glaube ich, das erste und das letzte Mal mit dieser Frau.
Ja, kommt drauf an, ob du gut performst oder nicht. Aber ja.
Da ist auch viel, also da möchte ich jetzt mal ganz kurz eine Lanze für die Männer brechen. Mhm. Es liegt öfter an der Frau, als sie glauben. Also
dass es nicht funktioniert, meinst du?
Ja, selbst wenn du zu früh... dann kann eine erfahrene Frau immer noch dafür sorgen, oder sie kann es zumindest in die Länge ziehen oder so. Es liegt nicht immer nur am Mann. 5 Minuten Terrine ist immer mal dabei.
Ist ja okay. Ja. Manchmal willst du auch gar nicht mehr als eine 5 Minuten Terrine. Weißt du, weil du realisierst, damn, ich komme zu spät zur Arbeit. irgendwas, oh mein Gott. Nein.
Zu spät zur Arbeit ist so dein... Ich weiß ja, warum du immer zu spät...
Nein, Sascha, erzähl keinen Quatsch hier. Nein. Ich bin fromm. worauf ich hinaus will ist...
Du wirst ja jetzt so rot.
Worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube, es gibt so ein... Also ihr Männer tut mir schon... Leid, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Druck und ganz viel Leistung hauptsächlich von Männern erwartet wird.
Ja.
Aber nicht unbedingt, weil wir Frauen so denken, sondern weil in der Gesellschaft das so dargestellt wird. Der Mann ist der Dominante und er führt auch beim Sex. Und das mag ja auch alles gut sein. Nur kannst du halt auch schlecht einfach da liegen und sagen, ja, dann zeig mal, was du kannst. Du musst, es ist ja schon ein gemeinsames, eine gemeinsame Freizeitaktivität. Ja. Und die sollte man ja...
Hobby.
Kannst du das, wenn Leute dich so fragen, so, was sind deine Hobbys und du hast eigentlich Hobbys, aber du denkst, Freunde treffen?
Einfach mal in den Lebenslauf packen. So, ja,
Sex. Lesen, Freunde treffen, Lesen, Sex.
Sex.
Ja. Wie findest du das Wort Sex eigentlich? Ich mag das irgendwie nicht aussprechen. Das
echt?
Ist, ja,
das also es ist immer noch besser als Geschlechtsverkehr.
Ja, natürlich.
Oh, lass uns bitte witzige Synonyme für Sex hin. Darf ich anfangen?
Ja, fang an.
Die Keksdose buttern.
Wow.
Habe ich von, boah, was war das? Family Guy.
Family Guy,
Keksdose,
okay.
Keksdose buttern. Dann gibt es noch ein bisschen eklig.
Mhm.
Metzgern und Wegmetzgern. Das ist sehr eklig und sehr frauenfeindlich.
Ja.
Boah, was gibt's noch? Wegflanken, also sehr, sehr frauenfeindlich oft die Synonyme für Sex.
Mhm.
Zumindest auf Männerseite. Was fällt dir ein?
Gar nichts.
Was? Tu nicht so fromm.
Nein, wirklich, mir fällt wirklich nichts ein, was ich jetzt sagen könnte, ohne mich selbst dabei nicht zu blamieren.
Ich habe doch gerade alles rausgehauen und habe mich bis auf die Unterhose blamiert.
Aber du bist du und ich bin ich und ich bin fromm.
Wenigstens ein. Komm, sag ihn mir ins Ohr und ich sag's ins
Mikro.
Nee,
ich sag's ehrlich, ich bin, hab ich tatsächlich nicht.
Echt?
Ja, ich sag halt einfach Sex. Aber mir gefällt es so, also vom, dieses S und dann das E und dann das X. So, es ist kein schöner Sprechfluss.
Findest du?
Sex. Das, ja, ich doch, gerade habe ich es schön aus. Sex. Man ich muss halt aufpassen, mega. Wie man es sagt.
Sex.
Okay.
Sex. Ich glaube, also wenn du es sagst, ist schon ein bisschen, kann mehr, als wenn ich das sage.
Ja, weil ich so eine weibliche Stimme habe.
Aber wo wir bei Hobbys natürlich. Gerade waren, ist, mir ist gerade eine witzige Idee gekommen,
oh
wo
God.
Wir ja eben davon gesprochen haben, sexuelle Energie umzuwandeln, wie es zum Beispiel Tyson gemacht hat.
Aber könntest du das jetzt einfach 5 Jahre drauf verzichten?
Wenn ich Single wäre, ja. Und das ist das Ding für alle da draußen, die uns hören, die einfach gnadenlos untervögelt sind. Und wenn dich jemand fragt, dann musst du nicht immer sagen, ich bin untervögelt, ist alles scheiße. Und du sagst einfach, ich wandle gerade meine sexuelle Energie um. Dann klingt das viel cooler, viel geiler.
Ja, sag das bitte nicht, weil dann habt ihr erst recht keinen Sex mehr.
Doch, ich finde, das klingt richtig, das klingt... Also wenn du einen Plan von deinem Leben hättest, als wenn du jemand bist, der weiß, wo es lang geht und jemand, der weiß, was er will.
Ja, wie jemand, der laktoseintolerant ist und es weiß und sich dafür halt die Sojamilch kauft. So jemand bist du dann. So, jetzt
aber jetzt nochmal zu dem Thema von vorhin. Ich habe die Überleitung eben perfekt rausgehauen.
Entschuldigung.
Du musst nochmal zurück. Die 5 kuriosesten, witzigsten, emotionalsten oder verrücktesten Reportertermine.
Mhm. Als ich in Berlin war und ich ein bisschen was für die Deutsche Presseagentur gemacht habe.
Grüße gehen raus.
Da war ich in Berlin zu der Zeit, als die ganzen Palästinenser-Demos so eine Hochphase hatten. Und leider, muss man sagen, Israel-Flaggen verbrannt wurden. Ich bin also zum Berliner Hauptbahnhof. Es war hinter dem Hauptbahnhof, sehr, sehr windig. Es war am Regnen, es ist kalt, offene Fläche. Ich stehe dann da. Und habe einen windruhigen Platz gesucht, um die Technik ready zu machen für die Takes, für die Aufnahmen, die ich davor hatte, zu machen. Weil das Wetter so schrecklich war, Kapuze drüber gezogen, ich hatte eine dicke Jacke an und habe mich in die Nähe von so einem Container gestellt und die ganzen Kabel rausgeholt und das Mikro angesteckt an das Gerät, bla bla bla. Bis ich dann von hinten, also hinter mir, hörte ich nur umdrehen. Ich drehte mich um. Und da stand da die Bundespolizei mit so Riesengewehren auf dieser Palästinenser-Demo. Und ich realisierte natürlich, ich stehe hier mit meinen schwarzen Haaren, mit meiner Ausländeroptik, habe irgendwie die Kapuze um den Kopf bei einer Palästinenser-Demo und hier ragen Kabel aus meiner Tasche, die ich gerade zusammenflicke. Und ich drehte mich um, guckte die Bundespolizei mit ihren Gewehren nur an und sagte, ich bin von der Presse. Und die haben super cool reagiert. Ich war sowieso zu meiner eigenen Überraschung sehr begeistert von der Polizei in Berlin, auch von der Pressestelle tatsächlich. Die Polizisten haben sich sogar bei mir entschuldigt und meinten nur, das tut uns leid, wir haben das nicht gesehen, konnten sie echt nicht erkennen, weil ich hatte kein Emblem auf der Jacke oder sonstiges. Und dann haben die mich noch zum Pressesprecher gebracht, weil ich noch einen O-Ton von ihm haben wollte und er hat mir sogar noch einen Tee im Polizeiauto angeboten. Das war sehr nett.
Geil, das ein Chai.
ein Chai, genau. Das muss ich sagen, war so eine von den unterhaltsameren Reporter einsetzen.
Sagst du, normalerweise wird dir das Wort Bombe in anderen Zusammenhängen hinterhergebrüllt. Ja, voll die Bombe, ey.
Ja, und da war das tatsächlich, ja, aber ich hatte Glück und lebe noch.
Ja, wie man sieht.
Wie man sieht.
Ja, bei mir war es tatsächlich, also einer der emotionalsten war, ich durfte einen Reporterflug, einen Helikopterflug begleiten. Mhm. Mit Mikrofon und allem Zip und Zap. Das war in, Unna. In Unna war das, meine ich. Oder auf jeden Fall Kreis Unna. Wo genau das war, weiß ich gar nicht. Aber Kreis Unna. Und dann haben wir gewartet, weil es ist, also das war ein Helikopter vom ADAC. Und der ist auch immer nur dann abgehoben, wenn es halt auch was zu tun gab. Sprich Unfälle, schwere Unfälle, wo wirklich ein Helikopter gebraucht wird. Ja, und du wartest quasi darauf, dass was passiert. Aber anders als in den Nachrichten ist es, du sprichst nicht drüber, sondern du bist wirklich live dabei.
Ja.
Das war krass. Und dann sind wir, dann war es halt soweit. Fertig machen, losrennen, ab in den Heli. Der Flug hat natürlich mega Spaß gemacht und ich habe noch nicht diese Anspannung gespürt, bis wir dann gelandet sind. Und ich habe schon von Weitem gesehen, ein Auto, das halt einfach ja, 5-6 Mal sich überschlagen hat, eine Riesenschneise in ein Feld hinter sich hergezogen hat. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das hier ist gerade real. So, das ist jetzt nicht Hollywood oder sowas. Und dann sind wir da gelandet, sind auf sie zugegangen und im Gegensatz zu irgendwelchen Idioten, die an der Autobahn stehen und Fotos machen, durfte ich halt tatsächlich dabei sein, Fotos machen, also nicht von der Frau, aber Fotos machen von dem Unfall. Ich durfte sie auch ansprechen und sowas alles mit Mikrofon. Aber ich muss sagen, ich habe mich so, also es hat mich so berührt, so fast schon geschockt, wie das da aussah und sie hat geheult und was für einen geilen Job die Typen einfach gemacht haben, dass sie ruhig bleiben konnten.
Was für einen wichtigen Job vor allem.
Mega. Und der Captain, sage ich jetzt mal, der Helikopterkapitän im weitesten Sinne, hat er gesagt, so, wenn du willst, du kannst sie ansprechen. Ne? Und ich saß da nur so, ich so, nee, Mann, also das fände ich jetzt so unpassend.
Ja.
Und das hat mir erstmal so gezeigt, so, wenn selbst ich, der dabei sein darf, das krass finde, wie ekelig sind dann erst diese Menschen, die im Stau stehen und sogar aussteigen oder einen Stau produzieren dafür. Und da dachte ich mir so, Alter, was ist in diesen Köpfen falsch? Also, das war sowieso schon immer meine Frage, aber jetzt erst recht, dass ich mir dann so dachte, oh, gönnt euch mal eine Therapie oder sowas. Irgendwas ist ja in der Birne nicht richtig. Das war quasi doppelt emotionaler Termin für mich. Und halt, die Flüge waren einfach geil. Ich liebe sowas. Flugzeugflüge, Fallschirmsprünge, Bungee-Jumping, sowas sind alles Dinge, auf die ich ganz krass abfahre.
Das passt auch zu dir, finde ich.
Ja.
Schon. Aber das Fliegen ist tatsächlich so ein Punkt. Ich habe mal einen Reporter-Einsatz gemacht und ich fliege ja nicht ungerne, aber
nervös.
Ja, auch nicht. Also Start und Landung ist nicht immer so cool, aber ich komme damit schon gut klar. Turbulenzen sind halt hart, ne? Ja. Das mal kurz eingeschoben. Ich habe vom tragischen Tod von Kobe Bryant erfahren. Da saß ich gerade im Flugzeug.
Alter.
Und von Berlin nach Düsseldorf zurück. Ja. Und wollte mein Handy auf Flugmodus machen und krieg dann noch so, bin darauf gekommen, weil mein Handy vibriert hat. Das war eine Eilmeldung. Ja. Das war die Eilmeldung über Kobe Bryants Tod.
Und morgens um 3 kam die, glaube ich. Auf jeden Fall, also mitten in der Nacht, meine ich, ne?
Nee, die kam nicht mitten in der Nacht. Ich habe das schon relativ früh, also es war spät, aber es war jetzt nicht irgendwie 3 Uhr morgens. Oder, ja, das war, also ich saß da im Flieger und habe dann halt davon erfahren und lese halt nur, der ist halt abgestürzt, ne?
Ja.
Und dachte mir, fuck, ich fliege ja jetzt so. Gar keinen Bock drauf und das hat mich schon den ganzen Flug so beschäftigt und begleitet. Aber ja, zurück zum Thema Reportereinsätze. Ich bin auch für einen Reportereinsatz einige Jahre schon her. Wie heißen diese Flugzeuge nochmal? Ein Segelflugzeug geflogen.
Boah, mega.
Und das ist eine ganz, ganz, ganz krasse, heftige Erfahrung, denn von null, also von jetzt auf gleich bist du oben. Du wirst da richtig gezogen.
Ja.
Und dann bist du da oben und du realisierst, weil es so verdammt still ist, dass du gerade fliegst in einer Maschine, die keinen Motor hat.
Ja, ja.
Das macht dich fertig. Aber es
echt?
War auch, ja, das hat mich schon ein bisschen kirre gemacht. Mhm. Aber ich habe auch enorme Höhenangst, muss ich dazu sagen. Und dann auch noch das Gefühl.
So, wir haben hier einen Termin. Segelflugzeug, wen schicken wir hin? Hat hier jemand Höhenangst? Ja, Raf, fahr du mal hin.
Ich habe mich natürlich wie immer gemeldet und gesagt, hey, ich will das machen. Aber das war eine krasse Erfahrung und ich liebe das halt auch so an Grenzen zu gehen. Ne? Und auch gerade das zu machen, wovor du eigentlich Angst hast. Das ist ein extrem geiles Gefühl, wenn du es dann gemacht hast. Ja. Ja, von daher kann ich das gut verstehen mit dem Fliegen. Wobei es bei dir natürlich auch noch mal extremer ist, weil du ja nicht nur geflogen bist, sondern einfach so einen krassen Einsatz hattest.
Und was ich noch spannend fand, war tatsächlich mein erster richtiger Reporter-Einsatz, auch für den Sender, wo ich meine, mein Volontariat, also meine Ausbildung gemacht habe. Das war ein Bauernhof, der komplett also beziehungsweise nicht der Bauernhof, aber die Scheune ist komplett abgefackelt mit Tieren, mit ja, Zeugs, was da rumsteht, was viel Wert hat. Und ich habe mich natürlich für den ersten Tag, also was ist ja schick, verhältnismäßig schick. Ich hatte anständige Schuhe an, eine Chino und ein Hemd, meine ich. Und dann hieß es ja, fahr mal dahin. Natürlich ist ein Bauernhof an sich schon, hat sehr dreckigen Boden, was jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint ist, ja ganz normal. Dadurch, dass die Feuerwehrleute da aber gelöscht haben, war da 10 cm in die Tiefe Matsche. Mm. Also ich konnte die Schuhe danach... also die sahen aus wie aus dem Arsch gezogen. Original, wirklich.
Wie sehen denn aus dem Arsch gezogene Schuhe aus?
Du hast ein Bild vor Augen.
Ja, ich habe ein Bild vor Augen.
Auf jeden Fall kam ich dann da an. Da waren die Öffentlich-Rechtlichen, RTL, Sat.1, Bild. Alle waren so da. Und ich habe mir das angeguckt und die haben die Leute da, die in der letzten Nacht, also richtig was, ist ja, Tiere sind ja für Bauern nicht einfach ein Produkt, außer für Assis, die gewaltvolle Massentierhaltung
Shout machen, out an besitzen, Tönnies.
Wie auch immer, ja. Wie sagt man Massentierhaltung? Betreiben. Mhm. Machen. Ansonsten, also für normale Bauern sind das ja Tiere, die sie in ihr Herz geschlossen haben. Also von denen sie leben, klar. Aber die sie auch, wie gesagt, in ihr Herz geschlossen haben, wie Freunde quasi. Und die haben, ja okay, ja, wie andere.
Oh, deine romantische Sicht auf die Dinge.
Du weißt doch, was ich meine.
Voll. Und du hast gewissermaßen auch irgendwo, also ich, definitiv hast du, glaube ich.
So wie für manche halt Haustiere.
Ja, als klassischer Landwirt, glaube ich, hast du schon noch ein anderes Verständnis und auch ein anderes Bedürfnis, mit diesen Lebewesen umzugehen. Ja. Aber dann müssen wir als Verbraucher auch einfach mal realisieren, es ist einfach ekelerregend, dass Fleisch günstiger ist als gewisse Obstsorten, die aus im Ausland irgendwie importiert werden. Also es fängt nicht bei Tönnies an, es fängt bei uns selbst an. Denn, und auch das muss man sagen, die Nachfrage bestimmt das Angebot.
Genau.
Das ist so.
Leute, kauft mehr Kokosmilch und Mandelmilch, dann wird die endlich günstiger.
Jawohl.
Zurück
und zu hört gemischtes Hack, statt es beim Aldi zu kaufen.
Yeah! Rav, ey. Und zurück zu meinem...
Gönn mir das doch einmal.
Hört jetzt erstmal Schei und Rauch. zurück zu meinem Termin zu kommen. Ich komme da halt an, hab ja gerade schon gesagt, völlig überladen von Reportern und Journalisten. Diese Leute, die halt wirklich was verloren haben, also wirklich einen großen Verlust hatten, die waren am Heulen und alles und haben da erstmal schön die Kamera drauf gehalten. Und dann dachte ich mir so, das klingt jetzt sehr strebehaft, aber ich bin erstmal zurück ins Auto gegangen.
Ja.
Dachte mir so, komm... Ich habe eh den kürzesten Weg von euch Idioten. Ich fange erst an, wenn ihr weg seid. Und dann waren sie irgendwann weg. Und dann habe ich so meine Runden gedreht, habe ein paar Fotos geschossen und da bin ich halt irgendwann zu denen hingegangen. Habe halt so gesagt, hey, habt ihr vielleicht nachher mal Zeit, kurz zu quatschen, wenn ihr Lust habt, auch mit Mikro. Wenn nicht, dann halt nicht, kann ich verstehen. Und dann waren die so begeistert davon.
Ja, ja.
Ich hatte, ich glaube, ein 20-minütiges Interview. Die Frau hat am nächsten Tag meine Chefin angerufen und hat zu ihr gesagt, richten Sie dem Herrn Fassbender schöne Grüße aus. Es war schön zu sehen, dass es auch Leute gibt, die wissen, was Lokaljournalismus bedeutet und nicht einfach nur Sensationsgeilheit. Und das an meinem ersten Tag und dann dachte ich mir so, bam, was krass, krass. Weil ich habe einfach irgendwie versucht, das klingt jetzt so krass, meinem Herzen zu folgen.
Aber ich glaube dir das absolut, weil, und das ist auch einer der Gründe, warum ich auch natürlich so gerne mit dir arbeite, ist einfach, Sascha, deine Einstellung. Gerade wenn wir über Presse reden, fällt natürlich sehr schnell auch das Wort Lügenpresse und so Geschichten.
Ja, Lügenpresse auf die Fresse, das ist der Spruch.
Und es gibt, das muss man auch so sagen, wir haben natürlich auch... in Anführungsstrichen Kollegen, also jetzt nicht Leute, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, sondern es gibt in dieser Branche viele Menschen, die viele, finde ich persönlich, moralisch verwerfliche Dinge tun. Ich glaube, du, wie auch ich, wir haben eine andere Intention hinter dem Job schon immer gehabt. Ja. Und ich glaube, dass sie bei uns auch sehr ähnlich ist, nämlich eigentlich das Ziel, ich hatte immer so dieses Gefühl, ey, das müssen Leute auch einfach wissen, dass das hier gerade passiert. Ja, weißt du, ähnlich wie mit der Black Lives Matter Bewegung und mit all dem, was viele, viele Menschen auf dieser Welt erleben müssen. Es ist wichtig, dass andere Leute, die davon nicht betroffen sind, begreifen, wie akut das ist. Und ich glaube, das ist in erster Linie der wichtigste Teil unseres Jobs. Und weißt du, jetzt wo du das auch erzählt hast, ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt, der lange Zeit, ich werde es jetzt einfach mal sagen, für Sat.1 gearbeitet hat. Ja. Und diese Person hat mir erzählt, es gab einen Fall von Kindstötung, familienintern, irgendwo in der Region. Und die lokale Redaktion von Sat.1 hat diese Person und auch noch andere Kollegen hingeschickt, um bei der Familie an der Tür zu klopfen und Interviews zu holen. Und was ich sehr stark fand, war, dass diese Person und die Kollegen dieser Person sich geweigert haben. Sie wollten natürlich den Job nicht verlieren. Ja. Aber die haben sich dann dazu entschieden, vor der Türe stehen zu bleiben, also praktisch im Wagen sitzen zu bleiben und ihre Zeit abzusitzen und nicht an der Tür zu klopfen, weil sie das nicht mit sich vereinbaren konnten. Ja. Das liegt nicht daran, dass man nicht einen Mumm hat, an der Tür zu klopfen. Glaub mir, als Journalist kannst du, also da gibt's eigentlich nichts, was du nicht machen kannst, ja, oder wozu du dich auch nicht überwinden kannst. Aber diese Entscheidung zu treffen, nein, das ist nicht richtig, das ist moralisch verwerflich. Ich kann nicht an dieser Tür klingeln von dieser Familie, die dieses Kind verloren hat. Und ich halte das für die richtige Entscheidung und ich wäre einen Schritt weiter gegangen, hätte in der Redaktion gesagt, sucht euch da jemand anderen für, ich mache das nicht. Ja. Was hat das für einen Mehrwert? Was hat das für
Emotion,
einen Mehrwert?
Ne? Einfach eine Emotion.
Ja, aber das ist, dafür setze ich diese Familie dieser Situation nicht aus. Ja. Auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht in der Form relevant, dass Hans-Jürgen zu Hause sitzt und sich diese anderthalb Minuten Mats anguckt von einer Frau, die heult, weil ihr Kind tot ist. Ja. Das ist irrelevant, in der Form zumindest. Es sei denn natürlich, die Familie sagt, ja, wir möchten mit euch drüber reden. Ich war im Übrigen ein Jahr nach dem Anis Amri-Anschlag in Berlin, war ich auf dem Breitscheidplatz auf diesem Weihnachtsmarkt. Ja. Ich habe zwar zu der Zeit auch schon als Journalistin gearbeitet, natürlich, aber ich war privat gewissermaßen da. Mhm. Habe mich da an eine Pommesbude gestellt und tatsächlich mit den Frauen da gesprochen. Die waren nämlich schon viele, viele Jahre immer wieder auf diesem Weihnachtsmarkt, auch in dem Jahr, an dem der Anschlag passiert ist. Und ich habe die Frauen dann gefragt, ja, waren sie denn an dem Tag selbst auch da? Wie haben sie das so erlebt und mitbekommen? Und dann haben die das erzählt und das war echt... Es hat mich überrascht, wie abgekühlt die das erzählt haben. Mhm. Aber sie haben dann etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Ich habe dann irgendwann gefragt, was war eigentlich so das Schlimmste? Also die Leichenteile zu sehen oder zu realisieren, wow, so ich könnte jetzt selber sterben. Und die Frauen haben mir erzählt, das Schlimmste, was sie erlebt haben an der ganzen Sache oder das, was sie am schlimmsten empfanden, war die Art und Weise, wie die Presse mit denen umgegangen ist. Das hat mich ein bisschen erschrocken in dem Moment. Da haben die erzählt, die sind tagelang an den Privatadressen, die wussten nicht, wo die ganzen Journalisten die Privatadressen her hatten. Die sind bei denen zu Hause gewesen, die sind bei Nachbarn gewesen, die haben da Sturm geklingelt, die haben tagelang nicht locker gelassen und so. Wo ich mir dann auch denke, also wenn das passiert, dann liegt das auch in der Verantwortung eines Chefredakteurs zu sagen, es gibt auch einfach gewisse Grenzen. Und ich liebe unseren Job, ich möchte den mein Leben lang machen. Ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu machen, als zu schreiben oder generell diese journalistische Arbeit zu tun. Aber ich weigere mich unter Leuten zu arbeiten, die diese Machart unterstützen. Ja. Ich kann da hingehen und sagen, wollt ihr mit mir reden, wollt ihr uns das erzählen? Aber den Respekt musst du haben. Du kannst doch nicht tagelang nach einem Anschlag diese Person, ihre Familie, die Nachbarschaft, das ist ja schon fast Terrorismus. Ey. Ja, also jetzt übertrieben gesagt, aber...
Bestes Beispiel ist, warst du fertig, sorry?
Entschuldige, ja, ich halte mich doch alles auf, gut. Mann. Ich habe wieder 5,5 Minuten gelabert hier.
Bestes Beispiel ist für mich, weil ich da tatsächlich auch Leute kennengelernt habe, der Germanwings-Absturz. Mhm. Da habe ich jemanden kennengelernt, der auf dieser besagten Schule war, in Haltern am See. Und abgesehen davon, dass die Leute da Bildung erfahren sollen, / wollen und dass es da wirklich erstmal darum geht, also ich glaube, wenn so etwas passiert, dann sitzt du in der Klasse erstmal zusammen, um Dinge zu verarbeiten. Mhm. So. Und du sitzt nicht zusammen, um danach, wenn der Schulgong Ding-Dong gemacht hat, wenn du rausgehst und dann sind da gefühlt 1000 Reporter, die dich belagern, obwohl du gerade möglicherweise deinen besten Kumpel, deine beste Freundin verloren hast. Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, da müssen vielleicht auch mal einige ihren Job mal so ein bisschen hinterfragen, ob das wirklich Sinn des Ganzen ist. Klar, Emotionen ziehen, aber man muss auch so ein bisschen die Verhältnisse mal im Auge behalten und
da zu sein und sich in erster Linie natürlich gewissermaßen auch anzubieten den Leuten, also zu zeigen, die Presse ist hier und wir haben Interesse an eurer Geschichte, halte ich für richtig und auch für wichtig und das ist nun einmal unsere Aufgabe, auch darüber zu berichten. Nur darf das darf das einfach nicht gewisse Grenzen überschreiten.
Es geht um die Art und Weise, ja.
Absolut. Ja. Da kann ich echt froh sein, dass wir, also vielleicht bis auf die ein oder andere Ausnahme, glaube ich, kann ich schon wirklich sagen, hatte ich so in meiner beruflichen Laufbahn echt Glück.
Ja.
Unterm Strich doch. Also es gab, ja, ich kann schon sagen, eine Ausnahme.
Echt?
Ja.
Magst du darüber reden?
Das könnte Probleme bringen. Also es ist kein aktueller Arbeitgeber, das ist schon mal klar. Aber das hat es auch schon gegeben, ja. Und da habe ich mich aber auch
gesträubt.
Nee, da habe ich halt einfach auch klar für mich entschieden, das ist kein Ort, an dem ich mich auch künftig sehe. Das war dann klar.
Okay. Wie war für dich dein erstes Mal eine Umfrage holen?
Hat mir Spaß gemacht.
Ja?
Ja, schon. Das wurde erst mit der Flüchtlingsbewegung sehr unangenehm, weil man sieht mir an, dass ich nicht deutsch bin. Mhm. Und dann komme ich da mit einem Mikrofon an. Das heißt, die Leute fucken sich schon ab auf diese Schwarzhaarige und dann auch noch Presse. Und dann spricht die uns auch noch an. Also da muss ich schon echt sagen, da habe ich einen krassen Unterschied gemerkt. Mhm. Umfragen also haben mir immer Spaß gemacht. Wie war das bei dir?
Umfrage holen, ich wollte es nur ganz kurz für Leute, die nichts mit der Branche zu tun haben, Umfrage holen, du kriegst ein Mikrofon in die Hand und sollst in Fußgängerzonen halt Meinungen einholen. Für mich war mein erstes Mal Umfrage hart.
Warum?
Weil viele abfuhren. Mhm. Aber ich habe dann über die Jahre eine richtige Technik mir beigebracht, eine Technik gefunden. Also es war, meine erste Umfrage ging halt wie folgt so: Mein Name ist Sascha Fassbender, ich bin von dem und dem Sender und ich habe folgende Umfrage. Können Sie mir da und dazu was sagen? Und da geht natürlich jeder weiter.
Richtig.
Jeder, weil das erstmal viel zu lang ist.
Ja.
Und zweitens denken sich die Leute so, Alter, Umfrage, ich habe nicht 2 Stunden Zeit. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich einfach denen das Mikro unter die Nase halte, denen einfach die Frage stelle.
Mhm.
Und mittlerweile auch mit so einer Selbstsicherheit, dass die wenigsten weitergehen. Früher habe ich manchmal 2 Stunden für eine Umfrage, für 3 Töne gebraucht.
Mhm.
Heute sind es manchmal 3 Minuten
ja,
für 3 Töne.
Ja, das ist kann echt, schnell gehen. Ja. Es gibt so gewisse Tricks, wie zum Beispiel Gruppen abzugreifen.
Mega.
Das ist ein sehr guter
Gruppen
Trick.
Ist mega.
Oder auf Supermarktparkplätzen Menschen, die gerade ihren Kofferraum einladen, weil die können einfach nicht weglaufen.
Ja.
Das ist auch immer ein guter Druck. Auch ein guter Trick.
Bester Trick ist, finde ich, Frauen mit Kinderwagen.
Das geht auch ganz
gut. Die
haben
in der Regel keinen Stress.
Mhm. Oder generell Menschen mit Kindern, weil die wollen ihre Kinder gerne auch im Radio hören.
Das und die wollen auch ihren Kindern kein schlechtes Vorbild sein.
Richtig.
Deswegen an alle da draußen, die solchen Leuten aus dem Weg gehen, seid den Menschen doch einfach nett gegenüber. Wenn ihr wirklich gar keine Zeit habt, dann sagt, ey, sorry, ich habe gar keine Zeit, schönen Tag noch.
Ja.
Aber ansonsten macht doch da mit so. Das
ist,
weil am Ende des Tages ist das so der Job von demjenigen. Und
was ich auch eigentlich immer sage, das habe ich so mit den Jahren entwickelt, funktioniert auch ganz gut. Ich gehe auf die Leute zu, ich lächle sie natürlich an und sage, nicht erschrecken, ich komme vom Radio. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage. Aber ich habe oft den Eindruck, das lockert das so ein bisschen auf. Also die Leute wissen, verstehen, dass ich selbst realisiere, dass ihnen die Situation möglicherweise unangenehm ist.
Voll.
Das heißt, ich nehme denen das schon vorweg. Ne? Also ey, keine Sorge, ich komme nur vom Radio, nicht erschrecken. Und mache das im Prinzip ab dem Punkt aber genauso wie du. Nämlich, dass ich einfach die Frage raushaue und Mikro drunter. Ja. Die Leute können gar nicht anders.
Ich hab noch einen guten Lifehack für diesen Job. Manchmal gibt es ja in Fußgängerzonen auch so Leute, die so Unterschriften für Petitionen suchen. Mhm. Und dann gehe ich, wenn es wirklich ein richtig schweres Thema ist. Ich hatte zum Beispiel auch schon die Umfrage, habt ihr Waffen zu Hause und warum nicht?
Krass.
Also es sind wirklich teilweise echt schwierige Themen oder auch politische Fragen, wo manche Leute auf der Straße sagen, what the fuck, ich weiß nicht mal, was SPD ist. Gibt es wirklich.
Wofür steht GroKo?
Erinnert mich immer irgendwie an Krokodile. Einfach der Ausdruck GroKo.
Ja, von GroKo.
Großes Krokodil, ja. Wie auch immer, mein Lifehack ist immer, ich gehe dann immer auf diese Leute zu, die so Petitionen machen und sage dann immer, Deal. Ich helfe dir, du hilfst mir.
Ja,
und dann unterschreibe ich einfach irgendeinen Scheiß. Also was Anständiges natürlich. Wow, rede ich mich gerade im Kopf und Kragen.
Nein.
Und im Gegenzug...
Rettet die Pornoindustrie. Ja, okay. Sascha Fassbender.
Wow. Holocaust-Leugnung, Sascha Fassbender. Wow.
Weißt du, warum musst du immer so tief sinken? Ey?
Sorry.
Weißt du, diese Porno-Ebene war schon, naja, weißt du, aber du kommst direkt mit, oh wow. Okay.
Genau, das mache ich. Und auch geiler Lifehack sind Leute mit Jogginghosen. Da kommt es hart aufs Thema an, aber Menschen mit Jogginghosen, die geben dir Töne, die du immer senden kannst.
Menschen in Jogginghose haben einfach in der Regel sehr viel Zeit.
Das? Oh, wow. Hartz IV und der Tag gehört dir. Nein, ich renne auch mal manchmal mit Jogginghose rum.
Glaubst du, die Leute finden uns komisch, dass wir hier so nebeneinander sitzen?
Hier sitzen Leute direkt neben uns. Ja. Also was ist direkt? So zwei, drei Bänke weiter, wer weiß, was die denken. Die nehmen uns bestimmt gerade auf und machen auch einen Podcast. Okay, nochmal zu dem Thema gerade zurück. Ich führe noch ganz kurz meinen Punkt zu Ende, dann denke ich darüber nach. Ja,
okay.
Was war ich denn? Ach genau, Leute mit Jogginghosen, weil die geben dir auch die Töne, die du unbedingt haben willst. Die nehmen auch mal Schimpfwörter in den Mund, das ist nicht zu krass, aber die nennen das Kind beim Namen. Während andere drumherum drucksen, sagen die auch einfach mal, verdammte Scheiße,
du hörst dich an wie ein Trump-Unterstützer.
Nein!
Sie sagen, was ist.
Die sagen auch, also die gehen nicht nur Richtung rechts, ehrlich und krass, sondern die gehen auch mal Richtung links, ehrlich und krass. Mhm. Und die sagen einfach, was sie auf gut Deutsch abfuckt oder auf halb Deutsch, halb Englisch abfuckt. Und
wie
deswegen,
hat Karl Lagerfeld gesagt, irgendwas mit, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle.
Leben nicht mehr, hat sein Leben nicht mehr unter Kontrolle.
Ja, oder hat die Kontrolle über sein Leben verloren und scheinbar ja auch über seine Gesprächspartner. Sonst würden die ganzen Jogginghosen-Menschen ja auch nicht auf uns Journalisten reinfallen, in Anführungsstrichen.
Außerdem ist das ja gerade ein Trend auch. Guck mal,
Felix Lobrecht rennt
mit Jogginghose rum. Du siehst sowieso auch an sich viele Stars so. Hast du sonst noch einen emotionalen oder kuriosen Reporter-Einsatz im Kopf?
Oh, ganz, ganz viele. Aber es sind so viele über all die ganzen Jahre, über fast ein Jahrzehnt. Das, ich sehe jetzt gar nicht so auf. Aber ich sag mal so, recht emotional oder ein Punkt oder eine Story, die mich viele Tage danach noch beschäftigt hat. Also irgendwann hast du das ja raus, das auch abzuschütteln. Ne? Und dann auch zu sagen, okay. Weil ja auch einfach die nächste Geschichte kommt. Keine allzu spektakuläre Geschichte. Da ging es um ein Altenheim, das geschlossen werden sollte, wo auch die Mitarbeiterinnen nicht ganz so gut behandelt wurden.
Ja.
Und dann ich habe einen Beitrag drüber gemacht und war dann mit der praktisch Chefin, also mit der nicht Chefin des Hauses, sondern mit der, wie sagt man dann, mit der Schichtleitung dieser jungen Frauen, es waren halt ausschließlich Frauen dort beschäftigt, mit ihr und einigen Mitarbeiterinnen im Raum. Und die haben mich wirklich angefleht, irgendwie denen zu helfen. Dann sind Tränen geflossen. Und weißt du, du stehst dann da als Journalist oder als Journalistin und natürlich kann ich nichts anderes sagen, außer ich gebe wirklich mein Bestes und versuche eure Geschichte so zu erzählen, wie ihr sie mir auch erzählt habt und versuche das abzuwägen und dann eine Perspektive drauf zu geben oder den Leuten zu vermitteln, worum es hier eigentlich geht. Aber ich habe keine politische Macht.
Ja.
Und zu realisieren, diese Menschen haben so viel Hoffnung gesteckt in dich als Journalist oder Journalistin, in die Presse, aber wir sind keine politischen Macht, wir üben kein politisches Amt aus, wir haben nicht die Art von Macht in der Position, aber in diese Gesichter zu gucken, zu realisieren, ey, die setzen alle Hoffnung da rein in diesen Beitrag und in dich und du darfst die auf gar keinen Fall enttäuschen, das war schon ein sehr lehrreicher Moment, weil du auch einfach lernen musst, du musst dich auch gewissermaßen abschotten, allein schon für die Geschichte, weißt du, weil sonst, du wirst nie in der Lage sein, es richtig zu erzählen, aus verschiedenen Perspektiven. Wenn du emotional so tief drin bist, dann geht das gar nicht anders, als dass die Geschichte irgendwo ein bisschen verfälscht wird. Nicht absichtlich oder so, aber eine gewisse Distanz musst du schon halten.
Oder die Geschichte verfälscht oder sie verfälscht sich quasi von alleine. Das hatte ich mal. Also was ist von alleine? Sie hat sich einfach umgekehrt. Es ging, da habe ich eine Hospitanz beim ZDF gemacht, das Studio in Düsseldorf, also für NRW. Und das war auch mitten in der Flüchtlingskrise. Und da hat ein Bürgermeister in Bornheim, in der Nähe von Bonn ist das, meine ich, ja, ich glaube schon, hat gesagt, weil es da ein, zwei Vorfälle wohl gab, in mein Schwimmbad kommen keine Flüchtlinge mehr rein.
Wow.
Was
für ein Hallenbad?
In Bornheim.
In Bornheim, okay.
Weil da wohl Flüchtlinge, weiß ich nicht, Frauen angefasst haben, zu lange angeguckt haben, was auch immer. Kein Grund zu pauschalisieren, aber lassen wir das mal so stehen, dass er das gesagt hat. Und mein Auftrag war halt zu recherchieren, hinzufahren mit einem Drehteam, zu drehen, auch die Bilder so ein bisschen, doch mitzubestimmen. Nicht zu sagen, dreh nur das, sondern ich durfte halt auch mitentscheiden oder Tipps geben. Ich war halt auch quasi Autor des Ganzen. Da sind wir zurück, haben es geschnitten, haben Beitrag draus gemacht und so weiter und so fort. Am nächsten Tag sollte der im ZDF laufen.
Mhm.
Am Morgen davor, also wenige Stunden davor, hat der Bürgermeister aber dann gesagt, nee, komm, wir lassen doch wieder Flüchtlinge rein. Ja, aber dann lief der Beitrag leider nicht.
Ach, schade.
Also es wäre so geil gewesen, der Beitrag läuft und am Ende steht ja auch immer Autoren. Mhm. Und dann stand da halt, hätte da mein Name beigestanden, das wäre ein geiler Moment gewesen. So, weil ZDF ist ja...
schon eine Adresse, absolut.
Ist kein kleines Häuschen. Nee,
überhaupt nicht. Und auch und, renommiert, ne? Und auch ja, ein sehr definitiv. Respektiertes... Ja. Medium, ja. Sehr respektiertes Haus. Weißt
dennoch,
du denn...
Grüße an den Bürgermeister, der dann doch das Richtige gemacht hat, die Entscheidung wieder zurückgenommen hat. Ja. Niemals aus Emotionen handeln in so einem Amt, also wirklich nicht.
Das heißt, der Bürgermeister hat es zuvor abgesegnet, diese Entscheidung?
Wenn ich mich richtig erinnere, hat er sie sogar getroffen. Weil es war ein städtisches Bad.
Ja.
Und als städtisches Bad hat ja, wie der Name, warum erkläre ich dir das jetzt, du bist ja nicht dumm, hat ja die Stadt entscheidet die über aber das Schwimmbad. Und dann... Okay. Hat er halt quasi gesagt, ne, die haben wir da zu viel Radau gemacht.
Mhm. Die auch, Flüchtlinge, ne, ja, wo ich mir denke,
halt auch,
also, grenzt doch die aus, die es getan haben. Wie wär's denn damit? Ja. Ich sitze ja auch nicht in Syrien und sage, ich vergase alle Deutschen einfach, weil ich genug von denen habe, weil sie haben Juden getötet.
Ja.
So, also irgendwann, weiß ich, die Grenze zwischen Diskriminierung oder diskriminierender Person und Dummheit ist schon echt ziemlich... Wow.
Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn auch schon in Freibädern das ein oder andere Mal gerufen. Und der kann ja auch schlecht sagen, mir ist erstmal keine Deutschen mehr rein. Also,
was hast das schon du denn gerufen, außer Mama, ich bin fertig? Nee. Sag es mir, was hast du bitte gerufen?
Als ich jugendlich war.
Ja, was hast du denn gerufen? Ey, Süßigkeit.
Das möchte ich jetzt, ich habe einmal gerufen, ey, Puppe! Und einmal was nicht schön ist.
Okay.
Eine Beleidigung.
Okay,
ich hab,
das sparen wir uns.
Ich habe eine Frau auf ihre Figur leider angesprochen. Da bin ich nicht stolz drauf, aber jeder passiert. Hat ja mal einen Fehlgriff in seiner Jugend oder zwei.
War sie dick?
Es war nicht meine Freundin, es war eine Fremde. Sie war dick.
Wäre ja noch schöner.
Sie war dick, ja.
Okay.
Ich habe sie auf ihre Zellulite angesprochen.
Wirklich, aber...
Uncool, sehr uncool von mir, wirklich sehr uncool.
Ich habe auch Zellulite.
Wenn sie mich hört, ist sorry, wirklich... Mega scheiß Aktion von mir. Du hast Cellulite?
Natürlich.
Okay.
Der Mond ist jetzt gerade leider nicht zu sehen, aber das. Ja, ganz so schlimm ist es nicht.
Nein. Okay, wow. Es ehrt dich sehr, dass du es einfach so offen ansprichst.
Ach, klar. Sollen wir über Schönheitsfehler sprechen? Schönheitsmakel?
An uns oder allgemein?
Ja, an uns.
Müsste ich jetzt langsam. Spaß. Nein, Spaß. Mir ist tatsächlich diese Woche, das hat mir wirklich hart wehgetan. Ich bin, was meine Haare angeht, sehr eitel. Mhm. Wirklich. Es muss einfach perfekt sein oder ich trage eine Mütze. Alles andere ist mir egal. Kaputte Schuhe, Socken, die verschiedene Farben haben. Also links die Farbe, rechts die Farbe,
und
Loch in der Hose. Darf ich eben zu Ende sprechen? Dreckiges Oberteil, Pickel im Gesicht. Das ist nicht cool, aber ist mir egal. Nur meine Frisur ist mir verdammt wichtig. Und diese Woche ist mir aufgefallen, ich werde langsam Licht.
Sag das nicht.
Doch, so
wirklich?
Langsam. Ja, ich krieg
wo?
Eher oberhalb der Stirn. Man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber ich hatte mal richtig volles Haar an dieser Stelle. Mhm. Und jetzt kann man halt schon die Kopfhaut ein bisschen sehen. Und
du wirst für mich immer ein sehr schöner Mann bleiben, Sascha.
Danke, das ist lieb von dir, dass du versuchst, mich aufzubauen.
Nee, wirklich wahr. Es ist aber auch, weil es deine Persönlichkeit macht dich auch schön.
Du bist ja richtig lieb heute.
Ey,
nur weil ich dich abgeholt habe und hier hingefahren
habe. Warte mal ganz kurz, du hast mich abgeholt. Was war das Erste, was ich zu dir gesagt habe?
Da drin gibt's Kuchen.
Danach meine ich.
Komm doch mal eben mit rein, also in den Sender. Wow, man hätte jetzt hier ein völlig falsches Bild von uns kriegen können.
Voll. Nein, ich habe doch gesagt, deine Haare sehen so anders aus. Mir ist deine Frisur sofort aufgefallen.
Stimmt, ich war beim Friseur gestern.
Ja, siehst du, das ist mir sofort aufgefallen.
Da habe ich auch...
Dass ich heute eine neue Frisur habe, ist dir nicht aufgefallen.
Warst du beim Friseur?
Nein.
Die sind einfach nur gelockt?
Ja, ich habe sie einfach noch nicht geglättet, weil ich zu faul war heute früh. Das hatten wir ja schon, das Thema, ne? Stehe ich 45 Minuten früher auf, damit Menschen glauben, ich sei attraktiv? Nein, ich schlafe.
Mega.
Und so sieht geil. Das ist, ich habe da mal was vorbereitet, so sieht das Ergebnis aus. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, logischerweise.
Ich kann es sehen lassen. Checkt mal Ravs Instagram-Seite ab, wo ich immer noch nicht drauf gepostet bin mit unserem Podcast.
Oh, wow. Okay. Wir haben ja schon mal über meine Instagram-Abstinenz gesprochen.
Sollen wir diesmal darüber reden? Ich weiß gar nicht, haben wir noch Zeit? Das Problem ist, dadurch, dass wir nicht im Studio sitzen, haben wir keine Zeit vor Augen. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben.
Ja, ich habe versucht, so ein bisschen darauf zu achten, weil ich in dem Moment eine WhatsApp gekriegt habe von Helene, meiner lieben Freundin. Ich danke dir. Und das war wir haben noch ein bisschen Zeit.
Okay.
So viel kann ich sagen. Ja, Instagram-Abstinenz. Ich bin ja wieder zurück. I'm back in the game.
Habe ich gar nicht gemerkt. Du hast zwei Stories gepostet.
Ich habe zwei Stories gepostet.
Bleib mal locker.
Ja, aber dafür, dass ich jetzt viele Monate weg war, Ich war weg, weil mich diese Social Media, dieses gefakte Social Media Leben gefühlt irgendwie ein bisschen krank gemacht hat. Ja. Und das muss ich auch ehrlich zugeben, vergleiche natürlich auch so ein bisschen ganz automatisch, ne? Und echt? Denke mir, mir ist bewusst, dass das natürlich alles nicht real ist, was da Social Media mäßig abgeht. Aber ich kann mich nicht davon freimachen, ne? Also ich habe dann schon gedacht, wow, okay, aber warum schaffe ich das noch nicht? Oder
mit
warum,
wem vergleichst du dich?
Mit ganz, jetzt gar keine konkrete bestimmte Person.
Aber so Influencer.
Nee, so meine ich das gar nicht. Das sind jetzt auch keine Leute, die über Instagram irgendwie besonders bekannt wären oder super berühmt oder sowas, sondern es ist auch einfach dieser ganze Drecksmüll, der da verbreitet wird, weißt du? Und wo ich mir denke, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist so, ich habe mich auch oft dabei erwischt, wie ich dann zum Beispiel dann bei Instagram so, also ich war dann halt in der App und dann scroll ich so durch und dann denke ich mir, was für ein Schwachsinn, mach mein Handy aus, leg's beiseite, nur um es dann 30 Sekunden später wieder in die Hand zu nehmen. Ja. Und ich merke schon gar nicht mehr, wie ich ganz automatisch auf diese App klicke. Und ich dachte mir, ey, das ist doch nicht normal. Krass. Ich will so nicht leben, weißt du? Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt einen Cut machen und war jetzt fast 4 Monate halt komplett weg. Also habe die App gelöscht, habe nichts gepostet, nichts gelesen, war komplett weg. Und ich bin eigentlich auch ganz froh darüber, das hat mir ganz gut getan. Ja.
Und dann kam Sascha um die Ecke, hat gesagt, poste doch mal den Podcast, weil sonst
richtig
tut sich da nicht viel in den Hörerzahlen.
Ja, aber das stimmt gar nicht.
Ich bin auch zufrieden eigentlich.
Ja, ihr seid uns sehr loyal und ihr werdet auch immer mehr, das freut uns sehr.
Wobei wir ja von Anfang an gesagt haben, dass das nur ein Hobby ist, wobei du ja immer noch glaubst, dass wir damit reich und schön werden.
Reich und schön, okay. Sascha Fassbender, du solltest abends nicht so viele Serien aus den 80ern gucken. Reich und berühmt.
Diesbezüglich habe ich einen geilen Rat. Also was ist ein geiler Rat? Das befolge ich einfach. Mhm. Ich folge keinen Influencern. Ich folge nur Menschen, die ich kenne.
Was heißt
und warte.
Influencer?
Influencer sind Menschen, die nur bei Instagram sind, um erstens damit Geld zu verdienen, zweitens für irgendwas die Reichweite zu nutzen, drittens ihr Leben da zur Schau stellen. Mhm. Und ich meine, ich habe riesen Respekt vor den 59 Sekunden lang. Titten, völlig überschminktes Gesicht, viel zu kleines Kind, ein überbewertetes Produkt, was viel zu teuer ist, in die Kamera zu halten. Da gehört schon Leistung dazu. Also mein Respekt, wirklich, das ist Arbeit. Das ist wirklich viel Arbeit.
Ja.
Solchen Leuten folge ich halt einfach gar nicht, weil irgendwann fängst du, glaube ich, automatisch an, dich damit zu vergleichen. Und das sind halt nur mal Menschen, die, ja, weiß ich gar nicht, warum sie tun halt, als hätten sie ein tolles Leben, aber das glaube ich gar nicht, weil in meinem Feed werden solche Videos ja manchmal angezeigt. Und so aus reinem Interesse, wie gesagt, ich folge denen nicht, aber schaut man sich das ein oder andere Video mal an. Und der Inhalt ist halt ungelogen wie folgt. Ja, jetzt bin ich gerade aufgestanden, habe auf die Uhr geguckt, 11 Uhr. Jetzt mache ich mich erstmal fertig auf Toilette. Ist auf Toilette. 20 Minuten später, ja, ich gehe jetzt erstmal einkaufen und guck mal, wie das da so mit dem Fleisch ist. Wie macht ihr das denn mit dem Fleisch? Und dann konntest du abstimmen. Und dann, sie begleitet mich einfach bei ihrem Tag und dann denke ich mir, boah, wie langweilig.
Nein, Bro, du
und
warte, begleitest sie.
Ja, oder so. Sorry, falsch rum gesagt. Du hast recht. Und habe ich auf ihre Follower geguckt, denke ich mir, fuck.
Ja.
Fuck, ja. Warum interessiert das so viele Menschen? Wie kann das sein? Und dann dachte ich mir, ja, Raf, du hast recht, lass uns einen Podcast machen und einfach labern, weil es scheint ja erfolgreich zu sein, einfach zu labern, wobei wir zumindest gucken, dass ein bisschen Substanz dabei ist.
Ja, ja gut,
das hat mich verwirrt.
Wir reden ja aber auch so, wie wir auch privat miteinander uns unterhalten würden. Ne? Das ist ja überhaupt nicht konstruiert. Wir bereiten uns ja auch überhaupt nicht vor. Nee. Bis jetzt natürlich auf, ich kann es nicht oft genug sagen, die großartige Folge mit Gerda, mit Kelly und mit Sephora. Das sind die drei Mädels aus Düsseldorf.
Ja,
oder,
das haben wir uns ja groß vorbereitet.
Wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Wir haben sie angerufen und gesagt, könnt ihr kommen.
Ja.
Das sind die drei Mädels, wie gesagt, das sind die drei Mädels, die die Black Lives Matter Demo in Düsseldorf organisiert haben und ich bin echt sehr stolz auf diese Folge.
Den dreien folge ich richtig gerne bei Instagram.
Ja, die haben auch einen richtig geilen Content, muss ich sagen.
Ja. Sehr politisch zum Glück quasi.
Ja. Check die Mädels auf jeden Fall mal ab. Wir haben sie ja auch in unseren Insta-Stories verlinkt. Also Sascha auf jeden Fall, ich nur in meiner Story. Du hattest einen richtigen Post. Aber es gibt ja auch, das muss man sagen, Instagram ist Segen wie auch Fluch natürlich. Klar. Aber ich muss sagen, da ist sehr, sehr viel Segen bei. Folgt zum Beispiel, ich habe gerade eben erwähnt, dass meine Freundin mir eine WhatsApp geschickt hat. Helene Fares. Ihr müsst ihr unbedingt auf Instagram folgen, weil die wirklich, wirklich unheimlich guten Content macht. Ja. Sie ist Psychologin, Journalistin, Sie hat übrigens auch einen richtig guten Podcast, Homegirls, das ist so ein Hip-Hop-Podcast.
Geil.
Wenn ihr interessiert also, seid.
Klingt geil.
Ja, mit DJ Josi, die, glaube ich, auch ein bisschen was mit Trettmann gemacht hat und so.
Okay.
Jedenfalls macht Helene wirklich, wirklich guten Content zu ganz aktuellen, relevanten Themen und ja, ist einfach so, wie sie ist und sehr straight und spricht die richtigen Themen an und ist inspiriert und ja. du hast das Gefühl, du bist wirklich auf so einem aktuellen Geschehen. Du weißt einfach, was abgeht, weißt du? Und sehr unterhaltsam auch und das ist ja das Tolle. Und sie macht einfach auf Dinge aufmerksam, die wichtig sind und die man auf jeden Fall mitbekommen sollte. Also check das auf jeden Fall mal ab.
Wenn wir schon mal dabei sind, Instagram-Accounts zu empfehlen, folgt nicht Raf, da passiert nicht viel aktuell. Nein, folgt auf jeden Fall, also klar, Tagesschau, aber folgt Quarks
ja,
und Co.
Richtig.
Ey,
coole Seite.
Die geilste Instagram-Seite, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe noch nie so interessant, was ist interessant? Interessant beschreibt es gar nicht. So wunderbar geile, großartige, sensationelle Stories gesehen. Mhm. Das Erste, was ich mache, wenn ich online gehe, ist immer gucken, oh, hat Quarks und Co. wieder irgendwas gepostet. Also ich folge dir natürlich, deswegen sehe ich das sowieso sofort. Die Postings sind mega.
Ja.
Man rafft es, man fühlt sich aber wiederum auch, also es gibt ja bei Instagram sowohl gebildete als auch ungebildete Menschen. Ich glaube, beide raffen's. Die Gebildeten raffen's aber so, dass sie jetzt nicht sagen, boah, ich fühle mich jetzt aber dumm so einfach, wie die das erklären, sondern es ist wirklich mit Anstand einfach erklärt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Also wirklich eine mega geile Seite, kann ich jedem empfehlen. Folgt Quarks und Co. Geil.
Kann ich auch empfehlen, tatsächlich. Andererseits hat Instagram natürlich auch eine negative Sache. Das habe ich lustigerweise dir ja gestern per WhatsApp geschrieben, Sascha. Einem wird ja auch Werbung angezeigt, ja, die ja in der Regel zugeschnitten ist auf die Person, die du ja bist.
Möglicherweise, so. Ja.
Und dann habe ich also gestern dem Sascha, ich lese das jetzt mal vor, WhatsApp geschrieben in der Nacht. Bro, ich heule gleich. Schau mal, was mir als Werbung bei Instagram angezeigt wird, empfinde ich beinahe schon als Sexismus. Hahaha. Ein paar heulende Lachsmilies, ein paar weinende und ein paar lachende.
Und jetzt kommt der Inhalt.
Und jetzt kommt der Werbepost von Oviavo Fertility. Alles zu meiner Zeit nennt er sich eine wunderschöne 34-jährige Frau, steht hier, Julia. Das ist Werbung für Eizellen einfrieren.
Alter.
Das heißt, Instagram sagt mir über die Werbung ganz dekadent, du bist alt, frier deine Eizellen ab, du kriegst niemanden ab, wenn du Kinder haben willst, kümmer dich.
Du meinst dezent statt dekadent.
Was habe ich gesagt?
Dezent.
Richtig. Ja, ich habe mich schon ein bisschen offended gefühlt.
Ich habe letztens was viel Schlimmeres bekommen. Werbung von, Werbung für Viagra.
Oh, Sascha.
Ja, kein Scherz. Und was mir auch in meinem Feed immer und immer wieder angezeigt wird, sind schwangere Frauen.
Okay, dann hast du irgendeinen perversen Trieb.
Nein,
denn
gar
scheinbar
nicht,
googelst
gar
du
nicht.
Ja danach.
Wir haben ja im Podcast schon mal über Schwangerschaftsfetische gesprochen.
Ja.
Habe ich nichts mehr am Hut.
Okay.
Gar nichts.
So. Nee, wäre ja auch okay.
Ich fände das komisch,
so
da immer wieder jemanden gegen den Kopf zu hauen.
Oh mein Gott. Wow. Das
ist mitten in der Mittagszeit und das habe ich eben gegessen. Ja. So sieht's aus. Boah, jetzt bin
so
ich ein bisschen.
So, wow. Shit, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus,
ey? Okay, Leute, wenn ihr es so empfunden habt, dass sich dieser Podcast gut angehört hat, kommt nach Neuss, geht an den Rhein. Hier klingt's nicht nur gut, hier ist es vielleicht auch gut. Sagt Raf zumindest, weil Raf hat hier schon mal Sex.
Sascha. Mann.
Okay. Ciao, Leute. Bis zur nächsten Woche.
Ja, ja.
Habe ich die letzten Worte genommen, ne? Kann das sein? Raf hat die letzten Worte.
Ja. Okay, bis nächstes Mal. Yalla, sag ciao.
Ciao.